Herzlich willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teich, ich bin Leiter einer Kirche in München und wir haben eine kleine Serie über Thema Verletzungen, die wir gestartet haben. Bereits 2 Podcast-Folgen, die online sind, die du dir anhören kannst, und heute kommt der nächste Teil und ich habe als Gast die Katrin da. Katrin, schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Vielleicht kennst du Katrin aus diversen Online-Formaten bei uns, von ICF Radio oder auch von unserem Online-Studio.
Ja.
Katrin, wir diskutieren gerne über Themen.
Wir sitzen dann auf der Couch nach der Predigt und sprechen oft nochmal über die Predigt, beziehungsweise wir machen es sehr interaktiv am liebsten. Wir fragen dann, welche Frage hast du? Schick sie uns rein über Slido und da kommen ganz tolle Fragen.
Und so ist unsere Idee entstanden, dass wir heute mal einen Podcast zusammen machen, dass wir vertiefend aufs Thema Verletzung aufbauen und du dir einfach reingehört hast in die Social-Media-Zielgruppe, in die Online-Zielgruppe, was für Fragen da sind. Deswegen übergebe ich dir jetzt sozusagen das Mikrofon in meinem Leadership-Podcast. Du kannst einfach Grill the Tobi machen, oder wie nennt man das?
Grill the Pastor.
Grill the Pastor.
Wir grillen nicht jetzt.
Ja, sehr gut.
Kein
Mach
Problem.
Das.
Ja, ich finde es genial, weil es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen, die es beschäftigt. Da hast du wahrscheinlich ein Thema getroffen, also einen Nerv getroffen, weil Verletzung, Enttäuschung, ja, wer kennt es nicht? Ganz viele kennen es. Und das Schöne ist, hier in deinem Leadership-Podcast geht es ja nicht nur darum, das als Leiter in der Kirche irgendwie sich anzuhören und zu nutzen, sondern du kannst es als Leiter genauso in deiner Familie übertragen, in dein Business übertragen. Herrlich. Jetzt nehmen wir mal eine erste Frage von jemandem, der sagt, in der Kirche verschwimmen ja auch oft Erwartungen. Zum Beispiel die Erwartung, sind wir jetzt nur Freunde, Tobi? So, ich sag mal so Abschnittskirchenfreunde, man sieht sich ab und zu, man arbeitet auch mal zusammen. Oder sind wir so richtige Freunde? Wir machen auch mal Urlaub zusammen. Das kann schnell verschwimmen und da kann auch schnell mal eine falsche Erwartungshaltung kommen und dann ist die Enttäuschung wahrscheinlich nicht weit.
Ja, da sind viele Verletzungen, die entstehen, weil man vielleicht Erwartungen hat, die nicht ausgesprochen oder ausgesprochen wurden und nicht erfüllt werden.
Ja.
Das Interessante ist ja, dass die Bibel davon ausgeht, dass wir in der Kirche wie eine Familie sind. Wir reden von Brüder und Schwestern. Das heißt, es ist mein geistlicher Bruder, meine geistliche Schwester, jetzt würde ich mal eine Frage stellen, wie viele von euch würden sagen, mein leiblicher Bruder ist mein bester Freund oder ist es mein Bruder? Manchmal ist das so, das ist wunderbar, wenn das so ist, aber manchmal sagt man auch, ja, wir sind Brüder, hoffentlich haben wir gelernt, miteinander gut umzugehen, wir lieben uns und gleichzeitig gehen wir nicht immer zusammen in den Urlaub, aber wir sind trotzdem eine Familie, wenn es normal läuft und wir nicht verstritten sind. Deswegen das eine ist, es ist normal, verschiedene Beziehungen zu haben, aber als Brüder und Schwestern sollten wir lernen, Konflikte auszutragen, mit Verletzungen umzugehen. Und auch zu klären, was ist das für eine Beziehung. Und es ist gut, eine gemeinsame Vision zu haben. Das ist auch ohne Kirche so. Ich mache ein Beispiel. Du gehst in eine Laufgruppe und hast das Ziel, Marathon zu trainieren. Und ihr trefft euch 2-mal oder 3-mal die Woche. Danach geht ihr noch ein Bier trinken oder ein Cola oder ein anderes Kühlgetränk. Und ihr sagt einfach, unser Ziel ist das Marathon. Ihr habt eine gemeinsame Vision, ihr trainiert, ihr habt auch super Gemeinschaft. Und jetzt stell dir vor, einer würde sagen, ich habe keine Lust mehr auf Marathon. Ich habe jetzt eher Lust auf Couch Potato, warum auch immer. Fiktives Beispiel. Ich möchte nicht mehr laufen und ich finde Laufen sogar blöd und Laufen ist eigentlich ungesund und so weiter. Aber ich möchte gerne an der Gemeinschaft teilnehmen. Ich komme einfach nur zum Bierchen oder zum Kühlgetränk. Dann würde man merken, okay, interessant. Mit wem habe ich denn hier eine Beziehung aufgrund der Vision und mit wem habe ich denn eine Beziehung unabhängig von der Vision? Man wird merken, auch im Sportverein, das ist nicht gleich. Das geht relativ lang gut, wenn die Gemeinschaft hoffentlich gut ist im Sportverein. Wenn ich jetzt aber jede Woche nach dem Lauftreff komme und schlecht über Laufen rede, sage und Lauf total bescheuert finde, würden irgendwann die anderen sagen, du Junge, also wenn du alles so schlimm findest, warum kommst du denn dann ständig hier zum Lauftreff? Das heißt, es würde an die Grenzen kommen. Jetzt ist geistig, natürlich hinkt das Bild, aber es ist trotzdem so, es ist okay, eine gemeinsame Vision zu haben, es ist okay, gemeinsam vorwärts zu gehen, das hat auch Stärke. Das bedeutet, überall da, wo eine gesunde Gemeinschaft ist kirchlich, hat man hoffentlich eine gesunde Vision, die mehr ist, als wir treffen uns, drehen uns um uns selber, essen ein bisschen Käsekuchen und nennen das dann Hauskreis. Hoffentlich haben wir eine Vision, die größer ist, die sagt, wir wollen Reich Gottes bauen, wir wollen es Gott zur Verfügung stellen. Und das Geheimnis ist jetzt, das kennst du ja auch, Katrin, wahrscheinlich, egal wo man hinkommt, wo es lebendig ist, hat man sofort eine Beziehung. Also, wenn man im Ausland unterwegs ist, zum Beispiel war ich mal in Singapur, ganz andere Kultur, ich kannte keinen, aber lebendige Christen kennengelernt und sofort hatten wir eine gemeinsame Vision und ich habe mich auch zu Hause gefühlt.
Ja.
Deswegen ist es auf der einen Seite okay, dass die Vision uns zusammenschweißt. Auf der anderen Seite sollte man in der Kirche liebevoll aneinander dranbleiben, auch wenn man mal auseinandergeht.
Was mache ich denn als Pastor, wenn ich, ja, ich glaube, es hat jeder Pastor, dieses Phänomen, dass Frauen Mütter werden, vielleicht aus einer Leiterschaft rausgehen müssen, weil es die Zeit einfach nicht mehr, die Zeit reicht nicht mehr. Du hast jetzt einen anderen Fulltime-Job als Mama. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ja. Was ist da schlau als Pastor?
Als Pastor oder Leiterin, Leiter, der drumherum ist oder auch im Business, wenn du jemanden hast, der einfach in Mutterschutz geht. Ich glaube, es hat damit zu tun, was hast du für eine Grundüberzeugung für deine Leute. Das Erste ist, ich glaube, wir müssen uns gegenseitig helfen, eine Vision zu haben, die mehr als Mitarbeit ist. Mhm. Weil sonst jetzt am Beispiel Mama, das können wir aber auf andere Sachen übertragen, auf Lebensphasen, wenn meine Vision ist, ich arbeite zum Beispiel im Lobpreisteam mit und solange ich in dieser Struktur sein kann und um 18 Uhr zur Probe kommen kann, bin ich aktiv, habe aber keine Vision, die breiter, tiefer, höher ist, komme ich immer an die Grenzen. Entweder mal in der Phase oder wie auch immer. Mhm. Wenn ich sage, meine Aufgabe ist, Reich Gottes zu bauen, Menschen zu helfen, dass sie Jesus kennenlernen, dass Leute in diese Beziehung mit Jesus wachsen, was Jüngerschaft bedeutet, muss ich der Mama, glaube ich, helfen, an dem Beispiel oder dem Papa, eine Vision zu kriegen, die breiter ist als klassische Mitarbeit. Was heißt es, dass ich jetzt ein Kind habe? Was heißt es, dass ich hier eine kleine Zelle habe, wo ich mich investieren kann? Was heißt es, dass ich vielleicht auf Spielplätzen abhänge? Was heißt es, dass Gott mir vielleicht eine neue Vision gibt für andere Eltern, für andere Kinder? In dieser Phase, wo unser Sohn dann auch ein bisschen älter war, in den Kindergarten kam, haben wir zum Beispiel gemerkt, es ist eine ganz besondere Sache, wenn wir wachsam sind und sagen, Gott, benutze mich jetzt in dieser Lebensphase, damit Menschen um mich herum dir begegnen. Der beste Freund von Bene heute ist sein Kindergartenfreund, seit er 3 Jahre alt ist. Die Mütter haben sich kennengelernt, sie haben sich verabredet und dann hat die Mutter Gott kennengelernt, dann der Vater, dann der Sohn, jetzt mittlerweile die Oma. Also es war einfach dieser Prozess. Und das hat damit zu tun, habe ich einfach so einen aktivistischen Zugang. Ich muss mitknechten, sage ich mal so. Das fällt in Lebensphasen mal weg. Mhm. Oder habe ich einen innerlichen Auftrag? Der ist unabhängig von meiner Leistung oder von dem Team, wo ich mitarbeite.
Also im besten Fall bekomme ich als Mama oder Papa eine neue Vision.
Ja, für die Lebensphase.
Starte vielleicht eine Krabbelgruppe oder irgendetwas anderes.
Ja.
Und fühle mich im besten Fall nicht rausgekickt aus Leiterschaft oder aus den Playfields, die ich bisher einfach so wahnsinnig geliebt habe.
Ja. Ist natürlich leichter gesagt als getan, weil da wird Identität uns hervorkommen.
Ja.
Das ist genauso, wenn du arbeitslos wirst, sollte theoretisch, wenn du lebendig mit Jesus unterwegs bist, nichts passieren. Du sagst, meine Leistung ist ja nicht meine Identität. In der Theorie, in der Praxis merken wir, wir kommen an Grenzen. Wir sind eine Gesellschaft, die dir einredet, als Mama, als Papa, nur wenn du leistest und im Beruf bist, bist du was wert. Wenn ich ja nur Mama bin oder nur Papa bin, kriege ich fast schlechtes Gewissen. Im ja. Reich Gottes geht es andersrum. Das Wichtigste, die wichtigste Beziehung ist, Mama und Papa zu sein. Und du kannst auch noch woanders Einfluss nehmen. Deswegen, ich brauche einfach eine neue Vision und die ist nicht weniger wert, sondern viel mehr wert am Ende vom Tag.
Wenn es jetzt unglücklich gelaufen ist,
ja.
kann ja passieren.
Ja.
Mutter ist sehr enttäuscht, kann nicht mehr das ausüben, was sie in der Kirche am allerliebsten gemacht hat, findet irgendwie nicht in was Neues mit rein.
Ja.
Ihr fehlt irgendwie die Vision, ihr fehlen vielleicht auch andere Mamas, die ähnlich ticken wie sie. Und da ist jetzt eine Verletzung entstanden, eine Enttäuschung entstanden. Was würdest du sagen, was sollte diese Mutter tun?
Es gibt verschiedene Beziehungen, die Gott uns gestellt hat. Das eine ist, wie kann ich persönlich, da gibt es ja 2 Podcast-Folgen darum, persönlich mit meiner Verletzung umgehen. Wo bin ich verletzt? Wie kann ich mit Gottes Hilfe vergeben lernen, versöhnen lernen und dort rauskommen? Das Zweite ist, wo habe ich aber einen Auftrag, auch Feedbacks zu geben?
Ja.
Das eine ist ja, ich habe einen Schmerz, aber das andere ist sehr wichtig, dass ich meinem Gegenüber die Chance gebe, sich zu entwickeln. Und oft unbewusst, das können wir auf andere Situationen übertragen, haben wir so ein bisschen die Einstellung, ja, ich habe jetzt einen Schmerz in mir, deswegen brauche ich jetzt Heilung, ich brauche Vergebung, aber danach kann der andere lang gehen, wo er will und er kann ihn da bleiben, wo der Pfeffer wächst, so ungefähr. Ja. In der geistigen Familie geht es darum, dass ich lerne, Konflikte einzugehen, Konflikte anzugehen und auch konfliktfreudig konstruktiv zu lösen, das heißt, meinem Gegenüber auch die Chance zu geben, sich zu entwickeln. Wenn ich nie Feedbacks gebe, zum Beispiel meiner Kirche, hoffentlich auf eine klare, liebevolle, aber sehr deutliche Art, dann wird sich nichts entwickeln können. Das heißt, es ist sogar lieblos von mir, wenn ich etwas sehen würde über dein Leben, aber ich würde es dir nicht zur Verfügung stellen.
Mhm.
Da haben wir super Podcast-Folgen zum Thema Feedback, wie man das machen kann, wie man eine Wahrnehmung, eine Wirkung, einen Wunsch formulieren kann. Empfehle ich dir unbedingt auf Spotify oder anderen Plattformen anzuschauen. Wie gebe ich Feedback, nehme ich Feedback? Aber das ist wichtig, dass wir uns da nicht davor drücken, sondern unseren Brüdern und Schwestern die Chance geben, sich auch entwickeln zu dürfen.
Mhm. Würdest du sagen, es gibt so Themen in der Kirche, wo es am meisten Clinch drüber gibt oder wo die meisten Enttäuschungen, Verletzungen entstehen. Wir hatten das Thema Mutter werden und nicht mehr das machen können, was man mal gerne gemacht hat. Man fliegt vielleicht irgendwie so ein bisschen ungewollt raus aus irgendwas. Was gibt es noch für Themen?
Also natürlich gibt es die Anspruchshaltung, die auf eine Art ungesund ist, dass ich denke, ich fordere die ständig etwas von einer Gemeinschaft, was ich selber nicht lebe. Also ich mache ein Beispiel. Ich wünsche, dass andere für mich da sind, aber ich bin nie für jemand anders da. Ich wünsche mir, dass mich jemand im Krankenhaus besucht. Ich habe noch nie jemand im Krankenhaus besucht. Ich wünsche mir, dass jemand für mich betet. Ich habe noch nie für jemand gebetet. Solange die Familie so interpretieren, machen wir das Beispiel mal in der leiblichen Familie. Stell dir vor, eines der fünf Kinder hätte diese Einstellung. Wo sie sagen, also ich bin nur da, um mich bedienen zu lassen und die anderen sind dafür da, dass es mir gut geht. Da würden die anderen Kinder irgendwann sagen, du Salvatore oder wie auch immer das Kind heißt, also so goes it not. Also wir sind hier, es ist Rechte und Pflichten in der Familie. Wir müssen geben und nehmen. Und die Eltern werden hoffentlich das nicht tolerieren, sondern sagen, du musst jetzt einfach auch mal lernen, dich zu investieren, nicht nur zu bekommen. Das heißt nicht, dass wenn er krank ist, mal Sonderbehandlung kriegt. Das heißt, das eine Enttäuschung ist, dass ich in der Kirche Sachen erwarte, die schwierig sind. Oder erwarte, dass Leute nur perfekter sind. Jemand hat es mal mit Fitnessstudio verglichen. Der hat gesagt, dass wenn du ins Fitnessstudio gehst und erwartest, dass du nur fitte Leute gibt, wirst du enttäuscht werden. Es sind sehr viele unfitte Leute. Statistisch gesehen mehr unfitte Leute im Fitnessstudio als fitte. Besonders im Januar. Gute Vorsätze.
Ah.
Ja? Das heißt, im Fitnessstudio ist nicht dafür da, dass da nur perfekte, durchtrainierte Models sind, sondern es ist ein Ort, wo ich fit werden kann. Die Kirche ist der gleiche Ort. Da gibt es ein Ort, wo ich einfach Jesus-ähnlicher werden kann. Sind das nur Jesus-ähnliche Menschen? Nein, da sind wir alle auch da. Und das Dritte ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Wir sind oft verletzt, weil wir uns nicht gesehen fühlen. Das ist nicht bewusst fühlen, sondern unterbewusst. Das bedeutet, ich fühle mich nicht in meiner Persönlichkeit, vielleicht in meinem Geschlecht, in meiner Art und Weise erkannt. Und dieses Erkennen ist etwas Göttliches. Was hat Gott in dich reingelegt? Was bringst du mit an den Tisch? Tut deine Umgebung dich verbiegen, ja oder nein? Was bist du? Die Bibel nennt es ein Leib mit vielen Gliedern. Wer bin ich denn da drin? Wenn ich die Niere bin, kann ich nicht gleichzeitig versuchen, das Herz zu sein oder die Lunge. Wie hat Gott mich gemacht? Wie kriege ich das durch Feedback raus? Und wie erkennt der andere mich und wie erkennen wir uns gegenseitig? Weil sonst muss ich ständig kämpfen. Ich fühle mich nicht gesehen, ich fühle mich nicht gewertschätzt, ich fühle mich nicht ernst genommen, also werde ich entweder angreifen oder mich zurückziehen. Die Kunst ist jetzt in der liebevollen Gemeinschaft, in der geistigen Familie, dass wir einander anfangen zu erkennen. Und das Geheimnis wäre jetzt noch, dass ich dich nicht nur erkenne, sondern verstehe, wie Jesus durch mich, durch dich und deine komplette Andersartigkeit mir begegnen will. Wir hatten das mal bei Amore und seinen Ehetagen, hatten wir so ein Bild, wo Mann und Frau Rücken an Rücken stehen. Der eine schaut nach da und der andere schaut nach da. Und sie stehen am gleichen Ort, aber nehmen was komplett anderes wahr. Und jetzt streiten sie sich, ob der Recht hat oder der Recht hat. Die Kunst in der geistigen Familie ist auszufinden, wenn du ganz anders bist als ich, etwas wahrnimmst, empfindest, spürst, dass ich in Demut hinhöre, möchte Jesus durch dich zu mir etwas reden, was ich nicht sehen, nicht wahrnehmen, nicht spüren kann, weil ich begrenzt bin. Wenn du dieses Gefühl hättest und ich das Gefühl auch hätte, dass wir uns mit Respekt begegnen, dass wir sagen, du hast was, was ich nicht habe und ich habe was, was du nicht hast, und mit Gottes Hilfe wollen wir rausfinden, redet Jesus durch den anderen oder ist einfach meine Spinnerei oder meine Prägung. Dann wird es schön. Das sind wir im Leib Christi aber nicht gewohnt. Wir sind nicht gewohnt, das wahrzunehmen. Das bedeutet, deswegen verletzen wir uns gegenseitig und jeder Körperteil ist vom anderen verletzt.
Man verlässt ja dann ganz gerne auch mal die Kirche.
Ja. Oder die Familie, ich lasse mich scheiden. Oder die Firma, ich wechsle den Job.
Und dann fange ich woanders an,
ja.
Job, oder ich heirate nochmal neu,
ja.
Oder ich suche mir eine neue Kirche, in der ja. Dann alles
besser ist,
weil wenn, dann, kennst du es ja, ja, es gibt
ja.
Dieses Wenn-Dann-Phänomen. Hast du einen Riecher dafür, wenn Leute hier neu in die Kirche kommen, aus einer anderen Gemeinde? Merkst du das?
Ja, also man merkt es daran, was sie für Sachen sagen. So, hier ist ja alles toll, hier ist ja alles super. Oder wenn sie sagen, hier ist ja alles, das ist besser als in der alten Gemeinde, das ist besser. Das mag sein, wenn du aus einem toxischen Hintergrund kommst. Und das möchte ich jetzt ganz klar sagen, können wir vielleicht gleich noch darüber reden, wenn du das toxisch ist oder Missbrauch ist. Das ist ein wichtiges Thema, wo man hinschauen muss.
Ja.
Ansonsten besteht die Kirche und der Leib Christi aus Menschen. Die sind fehlerhaft, die sind auch unfertig. Und wenn du mir heute zuhörst oder zuschaust, wirst du es deinem eigenen Leben auch wissen, weil spätestens, wenn du in eine Kirche reingehen würdest, ist die Kirche nicht mehr perfekt, weil du und ich da sind und wir sind nicht perfekt. Das heißt, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich nur beim anderen die Schuld suche, wird es schwierig. Das heißt, meine Grundfrage ist in jedem Konflikt für mich als Leiterin und Leiter, was lerne ich daraus jetzt? Und ich gehe ins Gebet, Gott, was möchtest du mir zeigen, wo ich mich weiterentwickeln kann? Und in jedem Konflikt habe ich Sachen gelernt, über mich, über andere. Wie gesagt, ob wir uns dann versöhnen oder nicht, ist eine andere Frage, aber mit dieser Haltung rangehen, weil es ist nicht so, dass äußere Faktoren meine innerlichen Unfreiheiten lösen. Äußere Faktoren lösen. Kurz geben sie Entlastung, das kann auch gut sein. Aber es gibt innerliche Gründe, warum ich an Orten war, wo ich war. Und die muss ich mit Gottes Hilfe angehen, weil das löst sonst nicht der Wechsel an sich.
Du hast eben Vergeben und Versöhnen angesprochen. Da ist auch die Frage, ab wann weiß ich denn, dass das wirklich vom Tisch ist? Also wann weiß ich wirklich, dass ich erfolgreich vergeben habe?
Also vergeben, kurze Wiederholung, im Leadership-Podcast kannst du es auch nochmal nachhören, bedeutet, dass Jesus am Kreuz macht. Er betet am Kreuz, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er sagt nicht, vergib ihnen, wenn sie einsehen, dass sie mich gerade foltern und dass es falsch ist. Und erst wenn sie es einsehen, dann vergib ihnen. Nein, er sagt einfach, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das heißt, Vergebung ist auf meiner Seite, ist ein Schritt, ist ein geistiger Schritt, der hat nichts damit zu tun, ob es der andere verdient hat. Versöhnung bedeutet, es ist ein beidseitiges Vergeben und wir gehen gemeinsam in Zukunft. Und da gibt es im Leadership-Podcast super Anreize, wie du das konkret machen kannst. Woran merke ich es jetzt? Ich merke es daran, wie leicht kann ich für mein Gegenüber, das mich verletzt hat, beten. Die Bibel nennt das meinen Feind. Wie einfach fällt es mich, für die Person zu beten? Wie lange kann ich für die Person beten? Wenn ich ganz einfach und lange für die Person beten kann, ist es ein wichtiger Hinweis, dass mein Herz sehr, sehr sich verändert hat. Der zweite Hinweis ist, wenn ich der Person begegne, ist nicht die erste Frage, macht es nichts mehr mit mir, weil ich kann innerlich tot sein, sondern kann ich immer mehr aus Gottes Perspektive die Person sehen. Da wird eine Empathie kommen, die keine Rechtssache rechtfertigt. Das ist wie, als ich Lehrer war, war ein Schüler, es war ein einprägsames Erlebnis, der war sehr anstrengend. Und ich habe immer gebetet, Gott, gib mir Liebe für diese Person, für diesen Jungen. Und eines Tages kommt er da vorne und fragt mich, Herr Teichen, was ist Leukämie? Das hat mich sehr geprägt. Ich habe es ihm erklärt und er hat gesagt, ja, meine Mutter ist immer bei meinem kleinen Bruder im Krankenhaus. Ich bin alleine zu Hause nachmittags und ich weiß nur, er hat Leukämie, aber ich glaube, es ist nichts Gutes. Was ist passiert? Durchs Gebet für diesen Jungen und durch die Situation war der immer noch schwierig, der war immer noch komisch, der war immer noch auf eine Art gestört.
Aber du hast
Aber ich hatte auf einmal Liebe.
Ja.
Aber damit hat sein Verhalten nicht gerechtfertigt. Er musste Konsequenzen tragen, er musste lernen, er musste Grenzen haben, aber ich hatte Liebe. Und deswegen ist das mein Tipp, mach unbedingt die geistige Physiotherapie, das ist für deine Feinde beten und dort reingehen. Und was sein kann ist, dass Gott dir eine Emotion lässt, weil er dich challenged, Konflikte anzugehen.
Was heißt das?
Das bedeutet, dass du vergeben hast, dass du in die Schritte gegangen bist, dass du für die Person betest und trotzdem ist noch was da. Und vielleicht will Gott dich konfliktfreudiger, konfliktfähiger machen, dass ich in Feedback gehe, dass ich in die Reibung mit der Person gehe, dass ich nicht nur meine Emotionen loswerden will und dann abhaue, sondern dass ich meinem Gegenüber die Chance gebe, sich zu entwickeln und dass ich auch mich an der Person lerne zu reiben.
Wie mache ich denn das gut?
Das mache ich, indem ich für die Person bete, dass sie der richtige Zeitpunkt ist, indem ich es prüfe mit jemandem, dem ich vertraue, ob das mir jetzt einrede oder nicht oder mich rausrede. Und indem ich dann auf die Art und Weise, wie man Feedback gibt, da kann man den Leadership-Podcast angucken, mit Wahrnehmung, Wirkung, Wunsch komme, vor um Schutz für mich persönlich bete und dann einfach Dinge zur Verfügung stelle, aber nicht denke, ich muss die Person überzeugen, sondern sage, Gott wird die Person überzeugen. Mhm. Ich stelle etwas zur Verfügung, ich lege es nur hier auf den Tisch, meine Person ist, Aufgabe ist nicht, dass du das genauso sehen musst, sondern ich gebe es hin und ich lasse es los. Mhm. Und dann schaue ich, was passiert. Und ich glaube, dass das oft ein Punkt ist, weil wir nicht unbedingt konfliktfreudig sind. Wir reden gerne übereinander und nicht miteinander. Wir gehen gerne die Sache aus dem Weg. Wir trennen uns, bevor Veränderung passiert.
Du bist konfliktfreudig. Du bist offen für Kritik. Warum bist du das?
Weil die Bibel sagt, wen Gott liebt, erzieht er. Und Gott erzieht mich seit vielen Jahren. Das bedeutet, ich komme in Situationen rein, wo ich ursprünglich gar nicht konfliktfähig war. Ich komme aus einer Familie, die gar nicht konfliktfähig ist. Ich hatte Konfliktangst. Seit meiner Kindheit, weil ich dachte, Konflikt bedeutet Scheidung. Durch schmerzhafte Situationen habe ich gemerkt, dass ich dort sehr unfrei bin und ich habe Leute mit reingenommen von Anfang an. Ich habe es ehrlich, transparent gelebt, habe gesagt, ich brauche Hilfe, ich bin konfliktunfähig, ich traue mich das nicht, ich drücke mich davor. Das ist die Wahrheit. Es ist nicht schön, aber es ist so. Da ich Leute mit reingenommen habe, die mit mir nicht nur gebetet haben, sondern die an meine Seite gekommen sind und mir geholfen haben, habe ich Stück für Stück mit Gottes Hilfe gelernt, meinen Frosch zu fressen, so nenne ich das jetzt mal. Was ist das? Das ist ein Prinzip, das heißt Eat the Frog. Eines der wichtigsten Leadership-Prinzipien in letzter Zeit, die ich für mich angewendet habe. Was bedeutet das? Du, fiktive Situation, du weißt, dass du heute einen Frosch essen sollst. Und wir gehen davon aus, du bist jetzt nicht so eine durchgeknallte Person, die das noch lecker findet, sondern du findest es eklig. Okay?
Ja.
So, du weißt, du musst den essen. Ja, die eine Persönlichkeit denkt die ganze Zeit drüber nach, oh, ist das eklig, ich muss den Frosch essen, ich muss den Frosch essen, irgendwann muss ich den Frosch essen. So eklig, diesen Frosch. Das macht den ganzen Tag den Person, schiebt es raus, am nächsten Morgen wacht sie auf, oh, dieser scheiß Frosch, ich muss den essen, der ist so eklig, aber ich esse ihn nicht und schiebt es wieder raus und schiebt es wieder raus. Das heißt, du weißt, du musst den Lieberman essen, aber du schiebst ihn raus, weil du ihn eklig findest. Die andere Variante ist, Eat the Frog heißt, ich muss den eh essen, ich mach's sofort.
Ja, okay, das geht nicht vom ins Wasser gehen, wenn es eigentlich kalt ist.
Und wenn ich sofort mache, es bleibt gleich eklig, ja, aber danach ist der Frosch weg, ich fühle mich besser, ich bin frei. Deswegen, es gibt so geistliche Eat the Frog. Meine Frau hat so eine Zeichnung an unserer Kühlschrankstadt, Eat the Frog steht da drauf. Okay. Manchmal fragt sich, hast du deine Frosche heute schon gefressen?
Kommt daher das Sprichwort, du musst die Kröte halt mal schlucken?
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Es ist von irgendeinem bekannten Denker. Ich möchte das nicht für mich verwenden. Ich weiß nicht, wer das ist, ja, der hat das mal erfunden. Aber das heißt, Eat the Frog, wenn Konflikte dein Frog ist, dein Frosch ist, ja, dann mit Gottes Hilfe lernen, ich muss lernen, den zu fressen, weil ich irgendwann kommt es auf mich zurück. Interessanterweise spätestens in der Ewigkeit, sagt Gott, gibt es ein Feedback zu meinem Konfliktverhalten. Das heißt, oder die Bitterkeit zurück, oder was auch immer. Das heißt, das, aber das Gefühl, wenn du einen Frosch gegessen hast, das kennen wir alle, wir haben irgendwas gemacht, was wir vor uns herschieben, dann haben wir es gemacht. Dieses Glücksgefühl,
ja, das ist schön,
wirst du haben im Kirchenbau und bei Verletzungen auf einmal.
Und das macht einen immer motivierter wahrscheinlich, oder? Wenn man absolut mal angefangen hat, dann irgendwann ist man eben konfliktfreudiger.
Ja.
Ja, aber Tobi, du hast eben schon angesprochen, es gibt auch wirklich sehr unschöne Sachen.
Ja.
Unschöne Konflikte, unschöne Verletzungen. Du hast eben das Thema Missbrauch angesprochen und da wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz, ja, auch auf den Ehrenkodex von ICF eingehen.
Ja.
Warum haben wir als Kirche einen Ehrenkodex? Liegt das daran, dass jetzt ein Kirchenskandal nach dem anderen hochploppt zum Thema Missbrauch oder was ist uns da wichtig?
Also auch da gibt es Leadership-Podcasts auf Spotify und anderen Plattformen, die ich dir dringend empfehle anzuhören. Du kannst sie einfach komplett durchhören. Da geht es auch um diese Frage, warum sollte man als Leiterin und Leiter, als Vater, als Mutter, als Person, die Jesus nachfolgt, einen persönlichen Ehrenkodex entwickeln, den ich nicht mache, weil andere es von mir wollen oder weil das die Richtlinien meiner Firma, meiner Kirche sind, sondern weil ich persönlich, wie es die Bibel sagt, den Lauf vollenden möchte und auf eine Art hier laufen möchte, wo, wenn ich ein Feedback von Jesus in die Ewigkeit bekomme, mich noch drüber freue. Das heißt, das sind so Bereiche wie Sexualität, wie Leitung, wie Autorität, wie Einfluss, wie Finanzen, andere Themen, gibt es alles Leadership-Podcast dazu. Warum haben wir das gemacht? Weil wir grundsätzlich davon ausgehen, dass eine Kirche sich ausstrecken sollte, eine gesunde Kirche zu sein. Mhm. Eine Ehe sollte sich ausstrecken, eine gesunde Ehe zu sein. Singles sollten ausstrecken, sich gesunde, in göttlichen Augen gesunde Singles zu sein. Und eine Firma auch. Und das ist etwas, am Beispiel Missbrauch, warum wir zum Beispiel Strukturen haben. Kannst du auf unserer Homepage nachlesen.
Ja.
Wenn du zum Beispiel einen Verdacht hast, dass sexueller Missbrauch passiert, gibt es bei uns bewusst Stellen, mit denen wir zusammenarbeiten. Warum? Es gibt Profis, die reinkommen sollen. Und was Kirche und auch Familie und private und Firmenstrukturen oft falsch machen, ist unter Teppich kehren. Mhm. Es gibt einen Skandal, der wäre medial schlecht für die Firma, der ist schlecht für die Familie. Wie stehen wir da, wenn das rauskommt über Onkel so und so oder über den Vater, über die Mutter und auch in der Kirche. Und das ist ein toxisches Denken. Weil Schuld muss ans Kreuz und es wird sowieso ans Licht kommen. Und besser, wir haben Strukturen, die das schneller bezeugen. Deswegen gibt es bei uns externe Leute, an die man sich wenden soll und muss bei sexuellem Missbrauch. Bei Machtmissbrauch haben wir eine externe Ombudsmannstelle, wo man sich hinwendet, die neutral ist, wenn man der Meinung ist, es funktioniert nicht. Mhm. Natürlich sollte ich, je nachdem das Thema ist, erst unter vier Augen hingehen. Jetzt beim Missbrauch wird es schwierig, unter vier Augen hinzugehen, wenn ich Opfer bin.
Ja.
Da muss ich geschützt werden und da braucht es Strukturen. Und die sollten nicht durch Doppelrollen gegeben werden. Das ist unsere Erfahrung. Ist auch vielleicht an manchen Punkten ein absolut berechtigter Kritikpunkt gegenüber vielen Kirchen und vielen Firmen und vielen Sportvereinen. Das wird ja gerade immer so dargestellt, dass nur in der katholischen evangelischen Kirche sexueller Missbrauch ist. Das ist, wir sind dort schockierter, berechtigterweise. Aber es ist ein Phänomen unserer Gesellschaft. Es ist überall. In den Sportvereinen, in der Freiwilligen Feuerwehr. Überall ist das so. Und besser, wir sind nicht naiv, sondern wir sind proaktiv. Wir reden drüber und wir haben Strukturen, die halten in der Krise und lassen Opfer nicht alleine.
Ja. Kommen wir nochmal zurück zu den Fällen, die jetzt nicht ganz so gravierend sind, aber wo Menschen von Kirche verletzt wurden und dann offensichtlich keinen anderen Ausweg sehen, als an die Öffentlichkeit zu gehen.
Ja.
Zum Beispiel ein YouTube-Video hochzuladen, habe erst vor kurzem wieder eins gesehen. Passiert ja gerade sehr häufig.
Ja.
Das sind junge Menschen oft, würde ich sagen, die einfach vielleicht auch andere Verbündete suchen, denen es ähnlich ging, die eine Verletzung haben und irgendwie aus dieser Verletzung nicht rausgekommen sind. Hast du für die eine Botschaft? eine Message?
Also das Phänomen ist ja nicht neu, nur mittlerweile haben wir Podcast-Möglichkeiten, YouTube-Möglichkeiten, die hatten wir früher nicht. Aber diesen Effekt, ich fühle mich so verletzt und ich werde jetzt dafür kämpfen und dafür sorgen, dass Gerechtigkeit kommt, ist ein normaler Effekt erstmal. Jetzt habe ich halt die Möglichkeit, das noch digital zu machen, medial zu machen, Podcast zu machen.
Ja.
Aber vielleicht ist der Podcast nicht Podcast bei dir, ist die Küche in der Arbeit, wo du über andere redest, oder es ist deine Kleingruppe, wo du übereinander redet, oder dein Podcast ist dein WhatsApp-Kanal. Also das machen wir alle ständig, es wird nur manchmal sehr öffentlich. Und das ist, glaube ich, die Frage, inwiefern ist das der Weg, den ich wähle, der, den ich jetzt, die Bibel nennt es mein Fleisch, meine Reaktion, ohne Gott zu denken, zu fühlen und zu wollen. Das heißt, ich will für etwas kämpfen. Inwiefern ist das, wenn du mit Jesus unterwegs bist, der Auftrag von Gott für dich? Inwiefern sind die Früchte davon, an den Früchten wirst du es erkennen,
ja, gut?
Ist die Frucht, dass du Recht hast?
Mhm.
Ist an sich jetzt erstmal keine gute Frucht.
Mhm.
Ist die Frucht, dass Veränderung, Heilung, Befreiung, Umkehr, Beziehungen, die wieder gesund werden, ist das die Frucht oder zerstöre ich einfach nur weiter? Das ist wie, wenn ich es jetzt hart sage, das ist wie ein Terrorist, der hat ursprünglich eigentlich fast immer mal ein gutes Motiv gehabt. Aber die Mittel heiligen nicht den Zweck im Reich Gottes. Das heißt, wenn ich wie jemand werde, der wieder zerstört, der wieder zu Gewalt greift mit Worten an dem Beispiel, zerstöre ich genauso. Trotzdem ist es wichtig zu wissen, an wen wende ich mich und wenn es eine sehr ungute Situation ist, deswegen gibt es ja auch hoffentlich Beschwerdestellen und so weiter. Aber was ist der Auftrag, den Jesus für mich hat? Erstens, ich muss selber damit umgehen. Zweitens, wenn es total toxisch und zerstörerisch ist, dann kann ich das Leuten zur Verfügung stellen, die in dem System sind. Das wäre auch meine Aufgabe. Aber dann muss ich, glaube ich, einen Weg finden, dass ich wieder mit Gottes Hilfe loslasse. Weil sonst ist die Gefahr groß, dass ich bereue. Wir allen kennen das. Wir sind am Konflikt, wir gehen raus, wir sind emotional und sagen etwas in der Emotion, was wir danach bereuen.
Ja.
Wenn ich es jetzt mit ganz vielen tausenden Klickzahlen mache, dann ist es noch viel schlimmer, als wenn ich es einfach hier in der Gruppe mache. Danach kann ich mit Dominik reden und sagen, Dominik, es tut mir leid, was ich gesagt habe. Caro, ich hatte letztens ein Meeting zum Beispiel, da habe ich mich unreif verhalten. Jetzt, Gott sei Dank waren da nur 7 Leute im Meeting. Die muss ich jetzt alle einzeln treffen.
Das ist anstrengend, gell?
Das ist anstrengend, ja. Warum? Ich verstehe meine Aufgabe im Reich Gottes so, dass wenn ich etwas erkannt habe, dass ich Buße tue, dass ich um Vergebung bitte und dass ich den direkten Weg gehe. Was mache ich jetzt, wenn ich 22 Millionen Klicks habe? Also das wird ganz schwierig. Und deswegen würde ich sagen, dieses Phänomen verstärkt nur das, was wir im Kleinen nicht gelernt haben. Wie gehen wir mit um? Wie lösen wir Konflikte? Wie schaffen wir das, göttlich zu machen? Deswegen dringende Empfehlung, schau dir die World Leadership Podcasts an. Denk drüber nach und lass dein Herz von Gott durchweichen.
Und lerne, Dampf abzulassen.
Richtig. Und deswegen,
ja, da ist ja ein mega Druck auf dem Kessel.
Und ich sage immer, mein emotionaler Müll gehört ans Kreuz.
Ja.
Und es gehört erster Linie nicht, indem ich es auf andere Menschen draufkotze, auch wenn ich noch so viel Recht haben kann. Jetzt sagt jemand zu mir, aber weißt du, ich bin so verletzt, ich habe ein Recht darauf, das zu machen.
Mhm.
Wenn du jetzt mit Gott lebendig lebst und dieses Prinzip vom Reich Gottes kennst, muss ich dir sagen, im Reich Gottes habe ich kein Recht darauf, verletzt zu sein. Ich habe ein Recht auf Vergebung, Heilung, Veränderung, Schutz Gottes und so weiter. Aber ein Recht, ich habe auch das Recht darauf, in die Hölle zu gehen. Also es geht nicht, was mein Recht, sondern was möchte Gott in mir hervorbringen und werde ich frei? Und das ist so meine Hausaufgabe. Bevor ich auf meine Bühnen gehe, bin ich versöhnt, bin ich in Liebe. Weil das Grundprinzip ist, nur wen du liebst, kannst du erreichen und verändern. Das heißt, wenn du in Hass oder in anderen Sachen unterwegs bist, dann fühlst du dich kurz besser, du wirst lauter Leute auf deine Seite ziehen, aber Veränderung aus Sicht des Reich Gottes kommt nicht.
Magst du nochmal die Auswirkungen skizzieren und beschreiben von dieser Zerstörungskraft, die ich ja dann versprühe sozusagen, wenn ich diese Sache nicht anders löse, nicht anders verarbeite, den Dampf nicht gezielt gut ablasse, was kann da geistlich kaputt gehen?
Also Worte haben Kraft, das ist immer so. Also das ist zum Beispiel, das ist ja auch, fange ich mal die kleinste Zelle an, ich streite mich mit meiner Frau, ich sage irgendwelche Dinge, ich gehe weg, weil ich mit Gott lebendig unterwegs bin, werde ich oft merken, wie der Heilige Geist mir nachgeht und dann irgendwie sagt, Tobi, ja, an dem Punkt lagst du falsch. Vielleicht sehe ich sogar ein, vielleicht ändere ich sogar meine Haltensweise und denke, jetzt passt ja. Die Bibel lädt mich aber ein, dass ich jetzt auf der Beziehungsebene Dinge in Ordnung bringe. Das heißt, ich gehe zurück zu meiner Frau und sage, also Schatz, fällt mir schwer zuzugeben, aber du hattest recht. Ich habe gemerkt, dass Gott es in mir bestätigt hat. Ich bitte dich jetzt nachträglich noch um Vergebung und ich merke, dass ich anders machen will. Aber eigentlich habe ich da keine Lust zu. Aber zwischenmenschlich habe ich dort einen Auftrag. Und das ist etwas, was was ich merke, was halt kaputt geht zwischenmenschlich, zwischen uns durch diese Art und Weise, was kaputt geht zwischen Beziehungen. Am Ende ist die Frucht, dass Leute aus Beziehungen rausgehen, aus Kirchen rausgehen, meine Verletzung übernehmen, projizieren, nur weil du es erlebt hast. Und das ist an sich eine Frucht, wo es heißt, der Teufel ist ein brüllender Löwe, der umhergeht und schaut, wen er verschlingen kann und wen er in meiner Sprache in Isolation bringen kann.
Ja.
Und deswegen sind Verletzungen, haben wir in einem anderen Podcast schon erwähnt, wie das Kryptonit bei Superman. Verletzungen sorgen dafür, dass deine Kraft geistlich auf Dauer weggeht, bei dir und den Leuten drumherum. Und das ist dramatisch für dich. Das heißt, ich fühle mich kurz besser, ja, auch durch meinen Podcast. Und Gerechtigkeit passiert. Aber was ist gerecht? Gerechtigkeit, nur Gott ist gerecht, sagt die Bibel. Und deswegen Feedback geben, alles kein Thema, mach das unbedingt. Aber wenn ich gehe aus einem Kontext aus, merke ich, wie, damit möchte ich schließen, ein junges Paar in einer Kirche, wo Dinge ganz falsch gelaufen sind, haben gemerkt, dass sie im Gespräch mit Gott, dass es wirklich dran ist, diesen toxischen Umfeld zu verlassen.
Ja.
Sie sind innerliche Get-Free-Prozesse dann gegangen, sie sind innerliche Heilungswege gegangen und haben einfach auf eine liebevolle, aber klare Art und Weise den Leitern zum Abschluss ein Feedback zur Verfügung gestellt, warum sie gehen. Sie sind auseinandergegangen, sie haben Leuten in der Kirche, das, mit denen sie eine Beziehung hatten, einfach nur zur Verfügung gestellt. Nicht gesagt, ihr müsst rausgehen, ihr müsst anders machen, sondern einfach gesagt, das ist bei uns, das haben wir erlebt, deswegen geht den Schritt, prüft das für euch und dann haben sie losgelassen. Die Art und Weise, wie sie dort rausgegangen sind, war das Fundament, dass sie gesund mit Jesus weiterleben, meiner Meinung nach. Weil ich sage immer, deine Visitenkarte ist nicht, wie du kommst, sondern wie du gehst. Und das ist etwas, wo ich merke, das ist natürlich challenging für mein Ego, aber da möchte Gott an uns dran arbeiten.
Sehr schön.
Vielen schön. Dank. Katrin, schön, dass du bei mir im Podcast warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
War ein schöner Gast, müssen wir wiederholen. Deswegen freue ich mich, wenn du diesen Podcast mit angehört hast, wenn du die Anna Leadership Podcast anhörst, wenn du auf Spotify beikommst, auf anderen Audio-Plattformen, wenn du es likest und wenn du es teilst, weil ich glaube, das Thema Verletzung, gerade diese Serie, die wir gemacht haben, betrifft, glaube ich, uns alle. Deswegen teile es sehr gerne, wenn du möchtest. Vielen Dank dafür.